Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ausgestopfte, aber schrecklich lebendig wirkende Doggen, Möpse und Gorillas, dazu Wettrennen zwischen Hoch- und Niederradfahrern und syrische Unterkleider als Zeichen der weiblichen Emanzipation. All das brachte ein Mann Ende des 19. Jahrhunderts ins fränkische Coburg. Und von diesem Mann auf dem Hochrad erzählt der Schriftsteller Uwe Timm, als wäre es heute. Und ich freue mich sehr, dass er gleich mit diesem Buch bei uns zu Gast ist. Von der Entdeckung der Currywurst über das Kinderbuch Rennschwein Rudi Rüssel bis zu seinem Erinnerungsbuch an die eigenen Lehrjahre Alle meine Geister. Uwe Timm hat so viele wunderbare Bücher geschrieben, dass ich gar nicht sagen könnte, welches davon ich am liebsten gelesen habe. Ende dieses Monats feiert er seinen 85. Geburtstag und gerade vielleicht ja auch als Geschenk zu diesem Jubiläum ist sein Roman Der Mann auf dem Hochrad von 1984 neu aufgelegt worden und ich freue mich mit Uwe Timm darüber sprechen zu können. Guten Morgen und herzlich willkommen nach München, Uwe Timm.
Ja, guten Morgen.
In Der Mann auf dem Hochrad, da steckt ja einiges drin, was viele ihrer Bücher prägt. Zum Beispiel eine historische Figur, die aber auch mit ihrem Leben was zu tun hat. Wie sind Sie denn auf diesen Tierpräparator und Hochradfanatiker Franz Schröter gekommen? Ist das wirklich ein Verwandter von Ihnen?
Ja, es ist tatsächlich ein Großonkel oder Großgroßonkel. Im Deutschen sind ja die Familiennamen nicht so genau ausdifferenziert. Wir sind 1943 in Hamburg ausgebombt worden und wurden evakuiert zu dieser entfernten Familie nach Coburg. Und dieser Onkel war Präparator und das war für mich als Kind, ich war damals 3, wurde 4 Jahre alt, ein ganz eigentümliches Geschäft, was der betrieb. Da wurden die Vögel, zum Beispiel tote Vögel gebracht oder ein Mops gebracht, toter Mops. Und er verschwand dann in einer Werkstatt, die ich nie betreten durfte. Und dann kam dieser tote Mops oder der Vogel halb lebend wieder raus. Also der Vogel saß dann plötzlich auf dem Ast und die Flügel waren ausgebreitet. Aber er flog nicht ab. Das war ein eigentümlicher Zustand. Also es war was Geheimnisvolles, ja geradezu Märchenhaftes, was sich mit diesem Onkel verband. Und dazu gehört zu dieser Familienlegende, dass er das Hochradfahren in Coburg eingeführt hat. Er war also ein begeisterter Radfahrer und ist auf diesem Hochrad, das er in Coburg als erster fuhr und dann schließlich sogar herzoglicher Radfahrlehrer wurde, sitzen geblieben, auch dann, als inzwischen das Niederrad aufkam, das natürlich viel praktischer und vor allem ungefährlicher war als das Hochrad.
Haben Sie ihn denn auch mal gesehen da auf dem Hochrad?
Nein, dazu war der zu alt, der war ja schon 80. Hm. Aber es gibt Fotos von ihm, die ihn auf diesem Rad sehen und er sieht da sehr kühn aus, wie viele dieser Menschen, die so an der Spitze von technischen Bewegungen stehen. Also er hat auch so die Fahrradkleidung damals, so eine kühne Kappe auf aus Leder, denn das war immer die Gefahr bei diesem Hochrad, dass man, wenn man scharf bremste oder in ein Loch fuhr, mit einem sogenannten Köpfer oder Häder mit dem Kopf voran über das Hochrad runtergeschleudert wurde und auf den Kopf fiel. Und also das war auch tatsächlich hochgefährlich.
Also das sieht ganz schön wackelig aus. Ich habe mir das auch noch mal extra angeguckt. Das ist aber auch ein Symbol, dieses Hochrad. Also im Roman steht die Frage, war das Hochrad nicht eine Wunschmaschine? Für welche Wünsche steht das in Ihren Augen?
Nun, das ist zunächst mal der erste Anfang gewesen, also fürs Fahrradfahren, mal abgesehen von diesen Laufrädern, die es schon davor gab. Und das Fahrradfahren ist ja ein Phänomen, zwei Räder, die stehen bleiben, wenn man sich bewegt und nicht umfallen, ist was ganz Faszinierendes, also weil die Geschwindigkeit hineingehört. Und das Zweite ist natürlich auch bei dieser Entwicklung, dass zunächst mal dieses Hochrad sich herausgebildet hat. Man bekam eine große Geschwindigkeit, die man nicht unbedingt mit dem später kommenden Niederrad hatte. Und das verband sich damit, dass man hoch saß, denn die waren teilweise 3 Meter hoch, also die großen Räder, nicht, aber mindestens 2 Meter hoch. Und man saß da oben und man fuhr sehr gemächlich, also man strampelte nicht so wie beim Niederrad. Nicht? Also die Tretgeschwindigkeit war ruhiger. Man saß oben und das war, glaube ich, dieser ästhetische Anspruch von Onkel Franz, dass er sagte, das ist das eigentliche Rad und die Form des Fahrradfahrens ist eine ästhetische Betrachtung und eine ästhetische Bewegung und nicht verbunden mit diesem Gestrampel und den damit verbundenen Radfahrwaden.
Aber das beschreiben Sie auch wirklich hinreißend, wie die sich da so gegenseitig verachten, diese Niederrad- und die Hochradfahrer und sich Vereine gründen und die Frauen, natürlich unmoralisch wird es gefunden, wenn die da auf so ein Rad steigen. Die Frau vom Schröder macht es trotzdem und setzt sich da mit einem syrischen Unterkleid, also einem Hosenrock drauf. Also das ist wirklich unglaublich. Und ich dachte, es ging aber schon auch darum, habe ich mich gefragt, ob sie das so fasziniert, weil es ja um eine Schwelle geht. In dieser Zeit, nach der es irgendwie anders weitergeht?
Ja, natürlich. Das ist das Interessante. Und das ist natürlich auch in die heutige Zeit hineinreichend. Immer wieder die Frage, welche technischen Entwicklungen sich durchsetzen und welche technische Entwicklung sinnvoll ist und auch im Sinne von Emanzipation, sozialer Emanzipation eine Rolle spielt. Und das Buch hätte eigentlich auch heißen können, die Frau auf dem Hochrad, denn die Tante Anna, die ich auch noch kennengelernt habe und die skandalöserweise als erste mit dem syrischen Unterkleid durch Kobuch gefahren ist, ist ein Moment der Emanzipation. Nicht? Und da, man konnte mit Röcken nicht auf das Hochrad steigen. Sie ist also in diesem syrischen Unterkleid, was damals ein Skandal war, aufs Rad gestiegen. Und damit verbunden auch ihre Emanzipation, dass sie sich dann bei Diskussionen von Hochradfahrern gegen Niederradfahrern sich zu Wort meldete und daran teilnahm. Also das ist ein Moment der auch gesellschaftlichen Emanzipation, die in diesem technischen Prozess zu finden war.
Uwe Timm, Sie haben es schon am Anfang erzählt von Ihrem Onkel, der da eben so ein Meister seines Fachs war und die Tiere fast wieder lebendig aussehen ließ. Er war ja seiner Zeit mit dem Handwerk wirklich sehr, sehr weit voraus. Und ich musste beim Lesen auch an Ihren zuletzt erschienenen Roman Alle meine Geister denken, in dem Sie vom Kürschner Handwerk Ihrer Lehrzeit erzählen. Und da habe ich gedacht, das ist schon auch was Sie fasziniert, oder? Wenn Leute so eine unglaubliche Leidenschaft und Präzision auch für etwas entwickeln.
Ja, ganz sicherlich. Also meine Bewunderung für Handwerk steckt eben darin, dass sich das Handwerk tatsächlich auch mit der Kunst berührt, wie Richard Sennett, der Soziologe, das ja analysiert hat. Die Genauigkeit, die Präzision spielt eine extreme Rolle im Handwerk. Also ganz banal, ein Tisch darf nicht wackeln, weil ein Bein zu kurz ist. Selbst da hinein spielt diese Genauigkeit eine Rolle. Und dass das so als Gebrauchsgegenstand genutzt wird, ist beim Präparieren natürlich nicht der Fall. Also die Tiere, die an der Wand hängen oder die ausgestopft da herumstehen, ist ein Simulacrum. Das ist also eine Abbildung von der Natur, die in so eine Scheinlebendigkeit hineinführt. Und das hat mich fasziniert, also wie genau das gearbeitet ist. Letztendlich ein Problem des Realismus auch. Ist das Ziel, also Wirklichkeit genau abzubilden? Oder ist es nicht vielmehr etwas, was hinzukommt, was also nicht nur darin aufgeht, die Ähnlichkeit zu schaffen, sondern etwas Neues zu bilden? Und das hat der Schröter, also so ist meine fiktionale Ausweitung, geschafft, indem er nämlich die Tiere so gezeigt haben, dass sie als ihre Lebensform verdeutlicht haben. Also nicht nur rumgestanden haben wie Federsäcke oder Fellsäcke, sondern dass etwas von ihrer besonderen Lebensweise deutlich wird. Und dieses Besondere, dieses Bedeuten, das ist ja auch Gegenstand von Literatur. Man schreibt ja nicht einfach nur irgendwelche Sätze nieder, sondern die haben in sich immer diese Bedeutung auf etwas hin. Also sei es also Sinnformen, Beschreibungsformen, aber man beschreibt nicht abstrakt, das wäre ganz langweilig, sondern es liegt eben in dieser subjektiven Sicht auf Wirklichkeit, wie das bedeutet wird sprachlich. Mhm. Und das, denke ich, ist dieser Subtext, der unter diesem Roman liegt.
Und glauben Sie, dass es das ist, was diese Bücher bei Ihnen ja immer, wenn Sie sich mit historischen Figuren oder historischen Vorgängen beschäftigen, ist das ja trotzdem immer sehr, sehr lebendig. Sie schreiben ja keine historischen Romane. Das ist ganz gegenwärtig. Wie gelingt Ihnen das?
Ja, es ist einfach der Zugriff, der das auf die Gegenwart zurückbindet. Nicht? Die damalige Situation, dieser Vorgriff von Onkel Franz ist natürlich heute ganz aktuell. Wie geht man mit Darstellungen um in Film, in Literatur? Wie wird das, ist das nur naiv abgekupfert? Oder gibt es tatsächlich etwas, was damit immer wieder in einen anderen Bereich hineinzeigt? Nicht? Also was Ästhetik leisten muss, wenn sie gut ist. Und die Basis aber dafür ist eben auch die Genauigkeit der Arbeit, die Exaktheit. Dass also das, was man als Satz schreibt, wenn man die Literatur nimmt, der gut sein muss, der richtig sein muss. Ich schreibe immer wieder Sätze um und höre mich im Kopf immer wieder sprechen, also nicht laut, aber ich spreche dabei. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, gut, das ist richtig. Und ich denke, ähnlich ist das bei diesen Handwerken, die ins Künstlerische hineinreichen, dass das nicht irgendwie ist, naja, das passt schon. Also das ist dann negativ, wenn man sagt, das passt schon in der Kirschnerei, dann ist es schlecht, dann ist es schief, dann sitzt der Mantel nicht. Sondern es muss eben richtig sein. Es muss also wirklich etwas mehr bringen, eine Form der Ästhetik, der Eleganz oder der Farblichkeit in dem Handwerk der Kirschnerei. Und das Gleiche gilt natürlich auch in der Literatur. Die muss gut klingen. Da muss ein ferner Melos durchklingen in dem Text, in der Syntax. Also es sind nicht eben nur aneinander geleimte Relativsätze, sondern da ist ein bestimmter Rhythmus zwischen Hypotaxe und Parataxe und Ellipsen. Also diese Form des Klangs spielt eine große Rolle für die Literatur. Das ist was anderes beim Kirschner. Das ist die Ästhetik des Ansehens, des Schauens und ist natürlich auch da in dem Fall des Gebrauchs.
Dieser Roman, über den wir heute sprechen, der ist ja zum ersten Mal 1984 erschienen. Das war Ihr sechster Roman. War das Ihr eigener Wunsch? Wollten Sie gerade diesen Roman jetzt nochmal neu auflegen?
Ja, ich denke, das war der Wunsch meiner wirklich wunderbaren Verlegerin, der Kerstin Gleber von Kiepenheuer und Witsch, die ein sehr schönes Nachwort dazu geschrieben hat. Und es war auch mein Wunsch. Also es war der Wunsch des Verlags, der Verlegerin und der Wunsch des Autors, dass das Buch nochmal aufgelegt wird.
Sie sind ja auch mit diesem Buch damals zu Kiepenheuer und Witsch gekommen. Das war Ihr erster Roman bei diesem Verlag. Ist das auch was Besonderes, so eine langjährige Beziehung zu haben? Gibt es da auch Höhen und Tiefen wie bei normalen Beziehungen?
Richtig, es ist das erste Buch gewesen, das ich dort publiziert habe. Ich kann nur sagen, und das ist die reine Wahrheit, es gibt keine Tiefen, sondern eigentlich nur eine sehr gute Zusammenarbeit über die Jahre. Erst mit dem Verleger Neven Dumont, dann mit Helge Malchow und jetzt mit der Kerstin Gleber. Also ich habe wirklich das Glück, einen Verlag zu haben, wo ich nie irgendwie einen Konflikt hatte.
Na, hoffentlich hören die das jetzt auch, was Sie da für Komplimente verteilen.
Ja, kann ich auch. Aber es ist, wenn ich mal mich selbst da ins Spiel bringen darf, ich habe auch nie Vorschüsse verlangt, die nicht eingespielt wurden. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wesentliches. Ich schreibe das fertig, gebe das Manuskript dem Verlag und dann spricht man darüber und ich habe keine roten Zahlen hinterlassen. Ich glaube, das gehört zu meinem Verständnis etwas Hanseatisches dazu. Also ich könnte und möchte nicht mit vielen roten Zahlen von Vorschüssen im Rücken bei einem Verlag sein.
Uwe Timm, Sie haben jetzt Ende des Monats, werden Sie 85, ein großes Jubiläum. Wie schauen Sie so auf diese Zeit? Sie haben ja neulich auch hier bei uns im Programm gesagt, es ist jetzt an der Zeit, man muss sich engagieren, man kann nicht mehr nur zusehen, das reicht nicht. Was beschäftigt Sie rund um diesen Geburtstag?
Nun, ich muss einfach sagen, also ich hätte das nicht für möglich gehalten, diese Situation, in der wir jetzt sind politisch, nicht? Also dass die Demokratie in Frage steht und zwar in einer sehr grundsätzlichen Frage steht. Also hier durch faschistische oder kryptofaschistische Parteien durch den Putin, was ich auch nicht für möglich gehalten habe, was der losgetreten hat, und den jetzt noch durch Trump, also diese Konstellation, dass unser Verständnis, unser auch die Mentalität, die Grundmentalität der Demokratie in Frage gestellt wird und eine neue autoritäre Struktur sich abbildet, das ist unglaublich. Und ich denke, wir sind wirklich in einem Kulturkampf inzwischen. Und da ist es eben sehr wichtig, auch Positionen zu beziehen. Und da hat dann auch die Literatur ihre Aufgabe, wobei man sagen muss, die Literatur kann nicht zeitmäßig ad hoc darauf reagieren. Wenn man ein Buch schreibt, da sitzt man zwei, drei Jahre dran. Aber das Literatur ist sozusagen eine Grundlagenforschung für ein freies, demokratisches Verhalten. Also die Offenheit, auch die Möglichkeit der Utopie ja in sich trägt. Jedes Buch ist eine Gegenwirklichkeit, die man liest und schärft vielleicht auch das Bewusstsein durch genaue Sprache.
Vielen Dank, Uwe Timm. Wir freuen uns alle schon auf Ihren nächsten Roman. Und wir dürfen ja noch nicht gratulieren, aber schon mal einen schönen Geburtstag am 30. wünschen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und der Roman, der gerade neu aufgelegt wurde, hat den Titel Der Mann auf dem Hochrad und ist beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Wie sähe die Welt heute wohl aus, wenn nicht Kolumbus Amerika entdeckt hätte, sondern die Inka Europa erobert hätten? Das ist vor den aktuellen weltpolitischen Veränderungen eine ziemlich interessante Idee, und der französische Schriftsteller Laurent Binet hat sie in seinem dritten Roman Eroberung durchgespielt. Jetzt ist sein neues Buch von ihm auf Deutsch erschienen, Perspektiven heißt es, und auch da geht es um veränderte Sichtweisen, über die Tobias Wenzel mit dem Vielfachpreis gekrönten Autor gesprochen hat.
Hallo, je vous ai reperdu.
Hallo, jetzt sind Sie weg.
Ai, ai, ai.
Oh nein.
Ah, la, 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 la.
Das Internet im Pariser Studio, in dem Laurent Binet sitzt, ist ausgefallen. Und somit ist auch die Schaltung nach Berlin gekappt. Wenn es das Internet schon in der Renaissance gegeben hätte, wie hätte das den Lauf der Geschichte wohl verändert? Das ist so eine Frage, die sich der französische Autor stellen könnte. Schließlich hat er schon mal eine Alternativgeschichte veröffentlicht. Nun hat er mit Perspektiven ein gewagtes Mischgenre geschrieben, einen Kriminal- und Briefroman, angesiedelt im Florenz des 16. Jahrhunderts.
Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob das überhaupt machbar ist.
Pour être honnête, j'étais pas sûr que ce soit gérable.
Jacopo da Bottormo, dessen Begabung ihr ja schon erkannt habt, als er noch ein Kind war, lebt nicht mehr.
Schreibt der Vater der Kunstgeschichte Giorgio Vasari aus Florenz an Michelangelo in Rom. Der Maler Pontormo wurde mit einem Meißel im Herzen in der Kapelle von San Lorenzo aufgefunden, in der er noch an seinen berühmten Fresken gearbeitet hatte. Im Auftrag des Herzogs von Florenz versucht Vasari, den Fall zu lösen. Auch wir Leser werden zu Kommissaren. Raffiniert legt der Autor falsche Fährten, etwa durch Lügen der Briefeschreiber. Ist der Mörder in Kirche, Politik oder unter den Malerkollegen zu suchen? Oder ist der Täter Marco Moro, Pontormos Farbmischer, der, das ist belegt, mit seinem Chef unter anderem über die Bezahlung gestritten hat?
Ein Gespenst geht um im Staate Italien. Das Gespenst der Giampi.
Schreibt der Farbmischer in einem Flugblatt im Stile des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels.
Ça c'est évidemment une parodie anachronique, mais ce qui n'est pas anachronique,
das ist natürlich eine anachronistische Parodie. Nicht anachronistisch ist allerdings der Giampi-Aufstand. Ende des 14. Jahrhunderts haben da die Arbeiter kurz die Macht in Florenz übernommen und eine Art Kommune errichtet. Sie haben nicht nur Gehaltserhöhungen gefordert, sondern auch ein Versammlungsrecht. Das geht ja schon in Richtung Gewerkschaft. Die Figur des Marco Moro wirkt also auf den ersten Blick vollkommen anachronistisch, ist es aber überhaupt nicht.
Ce personnage Marco Moro est une figure qui a l'air complètement anachronique et en fait qui ne l'est pas du tout.
Binet besitzt die große Gabe, mit seinen Romanen echte und veränderte Geschichte zum unterhaltsamen Erlebnis zu machen. Er selbst war Geschichtslehrer, wie schon seine Eltern.
On parlait beaucoup d'histoire à la maison. Donc y a une
Bei uns zu Hause wurde also viel über Geschichte geredet. Mich fasziniert an der Geschichte, dass sie die einzig wahre Tragödie ist. Man kann sie nämlich nicht ungeschehen machen. Auschwitz hat stattgefunden. Dieser Aspekt der Geschichte macht mich melancholisch. Aber der Aspekt, dass es Millionen Möglichkeiten gibt, wie Geschichte ablaufen kann, stimmt nicht wiederum optimistisch. Auch wenn die gegenwärtige Weltlage nicht gerade Anlass zum Optimismus gibt.
Binet
ist mit Perspektiven trotz der einschränkenden Briefform ein spannender Krimi samt actionreichem Finale gelungen. Ein frischer Roman, inspiriert von den realen Tagebucheinträgen der historischen Figuren, angereichert mit charmanten Ideen. Etwa der, dass Michelangelo nach Florenz reist, um in der Kapelle von San Lorenzo das spätere Mordopfer, den von Selbstzweifeln geplagten Pontormo, vom Suizid abzuhalten.
Ich versuchte ihn mit tröstenden Worten zur Vernunft zu bringen, machte geltend, dass er ganz im Gegenteil leben müsse, um sein Werk zu vollenden. Doch bei diesen Worten packte ihn die Wut. Er entfernte sich robbend von mir, griff nach einem Meißel und begann mit dem Ruf »Nach mir die Sintflut« auf seine Noah einzudreschen.
Laurent Binet steckt uns mit seiner Faszination für die Renaissance an. Hätte er selbst gerne im Florenz des 16. Jahrhunderts gelebt?
Oui, mais peut-être quelques mois, disons.
Ja, aber wohl nur einige Monate. Ich bin über 50. Im damaligen Florenz hätte ich vermutlich nicht mal dieses Alter erreicht. Es gab da ja noch keine Antibiotika oder Impfstoffe. Ich wäre also vielleicht schon in den ersten Monaten meines Lebens gestorben oder später an der Pest oder in einem der zahlreichen Kriege Italiens. Diese Epoche war natürlich faszinierend, aber an Gelegenheiten zu sterben, hat es damals nicht gerade gemangelt.
Wenigstens gab es damals noch kein Internet samt Verbindungsproblemen.
Vous m'entendez, Tobias?
Hören Sie mich? Ah, sehr gut. Das ist ja schon etwas.
Ah, très bien. Bon, c'est déjà ça.
Der französische Schriftsteller Laurent Binet, sein neuer Roman Perspektiven wurde von Christian Wachinger aus dem Französischen übersetzt und er ist beim Rowohlt Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 26 €. Und am 30. März stellt Binet seinen Roman in Köln vor und am Tag drauf in Düsseldorf.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ein in die Jahre gekommener Journalist ist die Hauptfigur im neuen Roman von Ulf Erdmann-Ziegler. Und was ich darüber gelesen habe, heißt, es arbeitet dieser Held bei einem Sender namens Bundesradio. Das kann ja eigentlich nur hier beim Deutschlandradio sein. Ich bin also gespannt, ob es noch mehr solche Anspielungen gibt. Wolfgang Schneider hat den Roman »Es gibt kein Zurück« gelesen. Ist das etwa ein Schlüsselroman über einen unserer Kollegen?
Ich glaube, da kann ich Entwarnung geben. Ein Schlüsselroman hat Ziegler nicht geschrieben, höchstens vielleicht auf raffinierte Art über sich selbst, worauf ja schon der Namensdreiklang des Helden hindeutet, Aldus Wieland Mumme. Mit solchem Namen ist man natürlich nicht Lokalreporter, nein, A.W. Mumme ist seit langem hauptamtlicher Essayist bei diesem Bundesradio, macht sich Gedanken über die Zeit und ihre Zeichen. Mit seinen Halbstundenbeiträgen hat er sich einen Namen gemacht als Spezialist für schwierige, gern auch skandalöse Themen, aber eben nicht so im Stil der Meinungsmache. Er ist ein Skeptiker und weiß, dass Meinung immer unterkomplex ist.
Und wie kommt das Radio so weg? Hoffentlich gut.
Ja, also vor allem wird es atmosphärisch vermittelt, also da ist viel von Stimmen Arbeit die Rede von Tönen und Studioatmosphäre. Anfang gibt es so ein kleines Kapitel, da wird das auf Sendung sein schön inszeniert. Mummes Sonntagsessay beginnt und in so schnellen Schnitten zeigt dann der Roman einige exemplarische Hörer draußen im Land. Zum exemplarischen Schreiben übers Radio gehören allerdings auch die Sparzwänge. Mumme ist Mitte 60 und es gibt die Anweisung, ältere Mitarbeiter auszusortieren und da hilft ihm auch nicht sein Renommee als maßgeblicher Intellektueller. Mit Schrecken sieht er nun auf seine spärliche Rentenprognose. Aldus Wieland Mumme ahnt, bald wird er ein armer, alter, weißer Mann sein, AWM, was ja nicht ganz zufällig auch das Kürzel seines Namens ist.
Und also er ist so also ein richtiger Mann in der Krise und tut sich da für ihn dann auch noch doch noch mal eine neue Perspektive auf?
Ja, was die Krise betrifft, da muss er sich manchmal regelrecht ermahnen, jetzt bloß nicht melancholisch zu werden. Er trinkt auch zu viel Wein, auch seine Ehe ist offenbar nicht so ganz erfüllend. Seine Frau Britta, die hat zwar Karriere gemacht in einem Ministerium, sie verdient gut, sodass sie mit Garten in Zehlendorf wohnen können, aber Britta ist eben auch wenig zu Hause und da ist Mumme viel auf sich selbst zurückgeworfen. Und nun kommt aber immerhin der Auftrag von einer Literaturagentin, seine Autobiografie zu schreiben. Das gibt dem Roman dann die Legitimation, von Mummes Kindheit und Jugend zu erzählen. Er ist vaterlos aufgewachsen und mit seiner Hippie-Mutter nomadisch durch die Welt gezogen. Sie haben mal in San Francisco, mal auf Mallorca oder Goa oder in Irland gelebt. Und das hat ihm Weltläufigkeit und Wurzellosigkeit zugleich eingetragen. Und ja, durch Mummes Schreibprojekt kommt also so eine Metaebene in den Roman. Wie bringt man sein eigenes Leben in die Erzählform und will er das überhaupt?
Also das klingt jetzt aber für mich so, dass da viel sich erinnert und nachgedacht wird. Kommt denn da auch noch mal sowas wie Handlungen ins Spiel?
Naja, in der zweiten Hälfte wird der Roman zum Roadmovie. Mumme bekommt nämlich einen saftigen Vorschuss und kauft sich ein Retro-Motorrad, um damit eine Retro-Reise zu unternehmen an Orte, die in seinem Leben mal viel bedeutet haben. Erst nach Paris, dann zu Freunden nach Südfrankreich, wo er sich wohl möglich erhofft, dass da der Knoten platzt und er den Zugriff auf dieses Schreibprojekt findet. Es mehren sich aber dunkle Zeichen. Erst wird er fast in einen Unfall verwickelt und dann betankt er sein Motorrad ganz geistesmensch auch noch versehentlich mit Diesel.
Also wird der Titel quasi wahr, es gibt kein Zurück, das mit dem in die Vergangenheit zurückkehren, das klappt nicht.
Ja, also das ist schon richtig vermutet. Also Mumme fühlt sich zunehmend aus der Welt und auch aus der Zeit gefallen. Also man soll ja nicht spoilern, aber man muss auch Probleme benennen. Und die bestehen hier darin, dass Mumme schließlich Selbstmord begeht. Das kommt nicht nur für die Leser überraschend, sondern auch für ihn selbst, wenn es kurz vorher noch plakativ heißt, er hatte nicht die geringste Vorstellung davon, dass er vom Ende seines Lebens nur noch 2 Stunden entfernt war. Also Selbstmord, finde ich, ist ein riskantes Motiv in der Literatur mit hohem Pathos und das muss gut vorbereitet und psychologisch plausibel gemacht werden. Aber so verzweifelt, todunglücklich oder alkoholsüchtig wirkt Mumme nun auch wieder nicht. Auch wenn der Roman eben immer wieder Signale der Krise setzt, zum Beispiel, wenn Mummes beste Freundschaft nach Jahrzehnten kaputt geht, weil dieser Freund sich während der Corona-Epidemie nicht impfen lässt, so in verschwörungstheoretische Kreise driftet und dann auch noch von Mummes Frau Britta Hausverbot bekommt. Aber ich finde, das reicht nicht. Ich finde das melodramatische Ende doch aufgesetzt, wenn Zieglers eigentlich dezente und analytische Schreibweise plötzlich wechselt ins pathetisch-existenzielle, als wäre man auf einem anderen Sender gelandet.
Also ist auch so klug geschrieben, wie der Hauptheld denkt, oder wie?
Naja, also das ist ja so, wenn die Hauptfigur Verfasser meisterhafter Radio-Essays ist, dann steht der Roman eben auch unter dem Zwang, Kostproben dieser Klugheit einzubringen. Das wirkt hier manchmal etwas prätentiös, vor allem am etwas schwerfälligen Anfang. Aber dann gibt es natürlich auch tatsächlich, und das ist bei Rolf Erdmann-Ziegler ja auch nicht anders zu erwarten, sehr subtile essayistische Passagen, in denen kleine Dinge und Alltagsphänomene Großes bedeuten. Es gibt so sinnige Ortsbeschreibungen und Zeitbilder. Aber eben mein Gesamteindruck ist zwiespältig, auch wenn das Buch sicher starke Momente hat.
Wolfgang Schneider über den neuen Roman von Ulf Erdmann-Ziegler, Es gibt kein Zurück. Erschienen ist das Buch beim Wallstein Verlag für 22 Euro. Erst im Dezember hat Anja Wurschi die Buchgeschwister in Bad Langensalza neu eröffnet und der Stadt damit eine schöne Buchhandlung beschert. Jetzt bin ich mit ihr verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Wurschi.
Schönen guten Morgen, hallo.
Sie sind ja gelernte Holzbildhauerin. Was hat Sie denn daran gereizt, ins Buchhändlerfach zu wechseln?
Na, dazu muss ich sagen, also gereizt hat mich das erstmal nicht, aber die örtliche Buchhandlung hat geschlossen im Oktober. Und der Gedanke, dass unsere kleine Stadt, sind immerhin in der Kernstadt 12.000 und mit den Randgebieten 17.000 Einwohner, gar keine Buchhandlung mehr hätte, das fand ich ziemlich unerträglich. Und das hat mich am Anfang so hin und her gerissen und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, das musste jetzt einfach versuchen, auch als Quereinsteigerin.
Und ist es gut angenommen worden von den Leserinnen und Lesern in Bad Langensalza?
Im Dezember auf alle Fälle. Denn, na klar, das wissen alle, der Januar und Februar, das ist ein bisschen schwierig, aber jetzt mit dem schöneren Wetter geht es auch wieder richtig, richtig gut hier.
Mhm. Mhm. Ja. Und Sie haben 3 Bücher für uns ausgesucht. Welches wollen wir denn zuerst angucken? Vielleicht das Kinderbuch?
Genau, damit könnte man anfangen.
Ja, das heißt Rotkäppchen hat keine Lust von Sebastian Meschenmoser. Da habe ich gedacht, so Märchenbearbeitungen haben ja eine lange Tradition. Peter Rühmkopf hat das gemacht, Karin Duwe. Was ist hier jetzt besonders?
Der Sebastian Meschenmoser hat so ein ganz... Der illustriert ja in erster Linie und hat so einen ganz leichten und belebten Pinselstrich, also so einen Bleistiftstrich, und koloriert das dann ganz durchscheinend, und er hat dadurch ganz bewegte Bilder. Und diese Neuerzählung des Märchens finde ich einfach so berührend. Hier ist ein sehr wütendes und kleines Rotkäppchen, das eigentlich gar keine Lust hat, sich jetzt um diese Großmutter zu kümmern. Und der Wolf, der ihm auflauert, muss erstmal hinterherrennen und ist entsetzt von den Geschenken, die das Kind für die Großmutter dabei hat, fängt dann selber an, ganz beseelt diesen Blumenstrauß zu pflücken, besteht darauf, dass noch ein Kuchen gebacken wird. Und am Ende muss jedenfalls weder der Wolf sterben, noch eine schrullige Großmutter oder vielleicht ein hilfloses Kind gerettet werden, sondern der Wolf verbündet sich mit der Großmutter, und das kleine wütende Mädchen hat jetzt ja Freizeit, muss sich nicht mehr um die Großmutter kümmern und kann seinen eigenen Träumen folgen. Ich finde, hier werden so die Feindbilder, die zu den Grimmschen Zeiten vielleicht noch sinnvoll und nützlich waren, aufgebrochen und ganz neue Allianzen möglich, also ein ganz neues Miteinander. Das, was uns ja gerade so fehlt, dass man nicht diese Unterschiede in den Vordergrund stellt, sondern die Gemeinsamkeiten, trotz der offensichtlichen Unterschiede. Und dass man darüber wieder so in Miteinander kommt, das finde ich so schön. Und außerdem, das macht einfach Spaß, das ist so witzig, wie er das umgesetzt hat.
Also, das ist ja auch wichtig bei Kinderbüchern, das muss ja auch den Erwachsenen Spaß machen, die vorzulesen oder mit den Kindern zu lesen. Also eine heiße Empfehlung, Sebastian Meschen, Moser Rotkäppchen hat keine Lust, erschienen beim Thienemann Verlag. Und dann haben Sie ein Buch aus Norwegen ausgesucht. Norwegen ist ja Gastland der Leipziger Buchmesse, die jetzt im März stattfindet. Und dieses Buch ist von Linn Skaber und heißt Being Young, uns gehört die Welt. Und ich habe gelesen, da sind so Interviews geführt worden. Ist das denn auch ein Interviewband?
Es ist, sie verarbeitet das, also man liest es als literarische Monologe. Immer zu ganz unterschiedlichen Themen hat sie diese Interviews dann umgeschrieben. Aber mit einer ganz wunderbaren, treffenden Sprache. Wird jetzt hier diese Zeit beschrieben, in der sich eigentlich alle immer mal so als Alien fühlen, ne? So in der Pubertät unverstanden. Manchmal versteht man sich selbst nicht, und das kann sie ganz großartig in Worte fassen, ob das nun um Abgründe, gefühlsmäßige Abgründe, Einsamkeit geht oder aber auch um das Gefühl, unbesiegbar zu sein und diese ganze Welt noch vor sich offen zu haben. Das versteht sie ganz, ganz toll in Worte zu fassen. Und dazu kommt, dass Lisa Aisato, auch eine preisgekrönte Illustratorin, dazu Bilder geschaffen hat, dass jedes Bild spricht Bände. Und transportiert die Botschaft noch mal so ganz tief ins Herz, finde ich. Also es ist auch was Richtiges so für die Augen auch, dieses Buch noch.
Und ist das jetzt eher was für die jungen Leute, um die es da geht, oder eher für die Eltern, damit die besser verstehen, was eigentlich in ihren pubertierenden Mitbewohnern so vor sich geht?
Ich würde sagen, es ist fast für, oder denke ich eigentlich, zum einen können die Jugendlichen rausfinden, dass sie nicht alleine mit ihren ganzen kruden Gedanken auf der Welt sind, sondern dass es offensichtlich ganz viele andere gibt, die Ähnliches oder Schlimmeres durchmachen. Und auch wir als erwachsene Generation, ob das die Eltern oder Großeltern sind, die manchmal ein bisschen verständnislos vor so einem Teenager stehen und denken, was ist denn da los? Also da kann das nochmal ganz andere Verständniswelten öffnen, finde ich, dieses Buch.
Also eine zweite Empfehlung, uns gehört die Welt, Being Young von Linn Skaber und der Illustratorin Lisa Aisato. Übersetzt hat das Buch Gabriele Häfs und ist bei Rowohlt erschienen. Und dann haben sie noch ein Buch auf die Liste gesetzt, da ist mir gleich das Herz aufgegangen. Ist schon 2017 erschienen, aber in unserer auf Erfolg getrimmten Leistungsgesellschaft kann man es wahrscheinlich nicht oft genug lesen. Die Schönheit des Scheiterns, kleine Philosophie der Niederlage von Charles Pépin. Was mögen Sie daran?
Ja, dass wir uns alle so davor fürchten zu scheitern. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die ganze Gesellschaft ein bisschen gelähmt ist oder zumindest so oft so eine Lähmung eintritt, weil es könnte ja auch schiefgehen, dass wir ganz vieles nicht wagen, weil es könnte schiefgehen. Und Pépin plädiert für einen Perspektivwechsel und zeigt anhand dieser vielen Geschichten von so erfolgreichen Menschen, erzählt die Geschichte ihres Misserfolgs, die vorhergeht, die dem Erfolg vorhergeht, mit und sagt eher noch, die war ganz wichtig. Also das ist, dass er diese Misserfolge am Anfang eher als Grund betrachtet dafür, dass sie später so erfolgreich wurden. Und das, finde ich, ist eine sehr ermutigende Herangehensweise an die ganze Sache. Oder auch dieser Satz, nicht du bist gescheitert, sondern dein Projekt ist gescheitert. Und so eine persönliche Niederlage noch mal ganz anders zu sehen, finde ich eine sehr, sehr ermutigende Sache. Wie Sie schon gesagt haben, in unserer auf Erfolg getrimmten Welt und natürlich für mich ganz persönlich, die ich jetzt gerade hier auch so ein Wagnis angegangen habe, ich lese das vorwärts und rückwärts.
Ich wollte gerade sagen, ob Sie sich das während der Geschäftseröffnung auf den Schreibtisch oder auf den Nachttisch besser gelegt haben.
Genau.
Aber bis jetzt können Sie auch wieder was anderes lesen, oder? Jetzt läuft es ja scheinbar ganz gut.
Ja, natürlich. Und jetzt, wo die Leipziger Buchmesse bevorsteht, kommen auch wieder ganz andere Sachen auf uns zu, natürlich. Ja.
Und haben Sie denn diese drei Bücher dann auch, die Sie jetzt ausgesucht haben, prominent in Ihrem Geschäft dann? Damit Sie, stellen Sie da auch so Lieblinge besonders mal ins Fenster oder an die Kasse?
Ich versuche die natürlich dann auch weiter zu empfehlen und wir haben ständig wechselnde Sachen, die wir dann so prominent ausstellen, ja.
Mhm. Also der dritte Tipp war Die Schönheit des Scheiterns, eine kleine Philosophie der Niederlage von dem französischen Philosophen Charles Pépin. Erschienen ist dieses Buch beim Hansa Verlag. Anja Wurschi von den Buchgeschwistern in Bad Langensalza, vielen Dank für diese Empfehlungen und weiterhin alles Gute für Sie mit Ihrem neuen Buchladen.
Vielen Dank, Frau Gerg. Einen wunderbaren Tag.